Liebe Geschwister, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bin meistens ein paar Minuten vorher da, setze mich hin, gehe vom Herrn, gehe ins Gebet, gehe nochmal die Bibelstunde im Kopf durch. Und dann bin ich immer gespannt, wenn ich nach vorne gehe, umdrehe, wen werde ich sehen. Und ich freue mich über jedes Gesicht, über jeden, der gekommen ist, der sich die Zeit dafür nimmt. Und der einen Hunger hat, einen bleibenden Hunger nach dem Wort Gottes und mit mir diese Reise durch das Buch Haggai unternimmt. Danke euch dafür. Wir wollen beten und um den Willen und um Segen Gottes bitten, auch für die heutige Bibelstunde. Und ich möchte euch auch gerne dazu einladen, mitzubeten. Danke, lieber Vater im Himmel, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Danke für, dass du dich uns offenbarst. Danke, dass du uns dich zu erkennen gibst, dass wir deine Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi sehen können, dass wir diese Herrlichkeit verstehen können, dass diese Herrlichkeit unser Herz erfasst und uns einen Glauben schenkt und uns aufrichtet und uns Mut gibt und Kraft gibt. Danke, danke für die Speise, die wir so nötig haben, die wir so brauchen. Jesus, wir wollen das Ziel erreichen, so bitte ich dich, Herr, dass auch heute das prophetische Wort für uns eine Lampe ist, ein Leuchter, ein Licht in der Finsternis, damit wir das Ziel erreichen, damit wir dich und deine Herrlichkeit sehen können und bei dir sind. Danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Danke, dass du heute gegenwärtig bist. Das ist die Verheißung, die wir haben, dass du in uns bist, Herr, und uns in alle Wahrheit leitest. Auf die berufe ich mich, an das glaube ich, auf das hoffe ich. Danke, Jesus, dafür. Amen. Amen. Wir starten die letzte Etappe auf unserer Reise durch das Buch Haggai. Wir kommen zu dem letzten Abschnitt, Haggai Kapitel 2, die Verse 20 bis 23. Vier kleine Verse, vier große Verse in Bezug auf Inhalt, auf die Kompaktheit nicht so groß, also hier sind vier kleine Abschnitte, aber inhaltlich gewaltig, inhaltlich sehr, sehr gewaltig. Und ein herrlicher Abschluss von diesem Buch. So sind wir wirklich auf der Zielgerade angekommen und wir schauen, wie lange wir für diese Zielgerade nochmal brauchen werden. Ich möchte den Text lesen, die vier Verse, dann euch da hineinnehmen in diese vier Verse, inhaltlich kurz einstimmen, um was es geht, dann einen kurzen Überblick geben über die Gliederung und wie das aufgebaut ist und dann mich in Einzelheiten verlieren, wie immer, in Exkursen und Vertiefungen und wieder die Reise durch die ganze Bibel. Und so ist zumindest mein Plan. Wir gucken uns das also gemeinsam an. Ich lese ab Vers 20. Haggai, Kapitel 2, ab Vers 20. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai. Am 24. des Monats, sage zu Serubabel, dem Sohn Shealtiel, Entschuldigung, Serubabel, das ist schon so drin, gell? Der Sohn Shealtiel, dass ich das schon da lese, sage Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Könige, der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nation vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen. Und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Wunderbar. Hier spricht wieder der Herr der Herrscharen in unserem Abschnitt, wiederum zweimal die Erwähnung des Herrn der Herrscharen. Da werden wir keinen Exkurs mehr brauchen, denn ich denke, wir wissen, um wen es hier geht, wer dieses Wort an Haggai ausrichtet. Wir kommen an dem letzten Teil vom Buch Haggai, der letzte Spannungsbogen, das letzte Thema, das hier behandelt wird, und zwar, nachdem wir die richtige Priorität uns angeschaut haben in den ersten Abschnitt. Und dann, was war der zweite Punkt? Wer weiß noch? Die richtige Perspektive. Der dritte Punkt? Die richtige Werkzeuge. Der vierte Punkt? Die richtige Haltung. Wunderbar. Kommen wir zu der richtigen Grundlage und beziehungsweise zum richtigen Ziel, auf das wir hinsteuern, beziehungsweise an das wir glauben, auf das wir hoffen, auf das wir uns ausrichten. Wir sprechen jetzt hier über eine Grundlage und über ein Ziel, das fundamental ist, das grundlegend ist und somit Inhalt unseres Glaubens ist. Inhalt von dem Glauben ist, von dem wir kurz vorher im Hagel gelesen haben, so wenn wir uns auf diesen Ziel und auf diese Grundlage hoffen setzen und unseren Glauben darauf setzen, es Segen geben wird. So hier kommen wir gleich zu dem Inhalt des Glaubens, was wir eigentlich glauben. Dieser Abschnitt behandelt die Grundlage. Ich beginne so. Die ersten Reihen sind nicht ohne Grund nicht besetzt. So, das erwischt niemand. So, okay. Also hier sind wir und beschäftigen uns mit der Grundlage. Wir in Abschnitt vorher haben wir von einer Grundsteinlegung gesprochen, von dieser Grundlage, die da angesprochen worden ist. Die wird uns hier näher hier beleuchtet, beziehungsweise hier wird diese Grundlage vertieft. Bevor wir gleich im Aufbau und inhaltlich uns anschauen, möchte ich noch ein, zwei Gedanken dazu loswerden und uns darauf ausrichten, wie wichtig ist, dass wir eine richtige Grundlage haben. Ein richtiges, grundlegendes Verständnis von dem, was wir glauben. Davon hängt es ab, ob wir das Ziel erreichen oder nicht. In diesem Abschnitt geht es ums Ziel. Und hier geht es um die richtige Grundlage und das richtige Ziel. Und diese Dinge gehören zusammen. Wenn wir auf einen falschen Grund bauen, wenn wir eine falsche Grundlage haben unseres Glaubens, dann verfehlen wir das Ziel. Und wir werden beziehungsweise Schaden nehmen, wenn wir keinen festen Grund haben und wenn wir nicht auf einen festen Grund gebaut sind. Vor allem, wenn wir nicht auf den richtigen Grund gebaut sind. Das ist fundamental, dass wir Klarheit darüber haben, was ist der Grund, was ist der Inhalt unseres Glaubens. Der Hebräerbriefschreiber, und ich bin mir sicher, ihr seid da zu Hause, in Hebräer Kapitel 2, ist das Vers 1 und 2, spricht er darüber und sagt, wir müssen absolut darauf achten, dass wir, was wir gehört haben, das, was uns als Grundlage gelegt worden ist von Anfang an, dass wir es bewahren, behalten und nicht vergessen, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Kennt ihr diese Verse, diese wirklich wichtigen Verse? Hebräer 2, Vers 1 und 2, vielleicht lese ich es euch nochmal vor. Und ihr auch, dann habt ihr es in eurer Bibel. Und wem es voll gefällt, der kann sofort das markieren und sich das anstreichen. Schaut mal Kapitel 2, Hebräer Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Das ist grundlegend. Und worauf müssen wir besonders achten? Was wurde uns als Grundlage gelegt? Was ist die Grundlage? Kapitel 8 im Hebräerbrief. Kapitel 8. Was ist die Grundlage? Der Hebräerbriefschreiber sagt so, der beste Ausleger des Alten Testaments für mich. Er sagt, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, der Hauptpunkt und die Grundlage und all das, über was wir reden, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel. Was ist die Hauptsache? Von was redet er? Was ist die Grundlage? Zwei Dinge. Und diese zwei Dinge werden wir gleich im Hagel entdecken. Zwei Dinge. Jesus Christus, erstens ist er Hohepriester. Hier geht es um den Priesterdienst Jesu. Das heißt, hier geht es um die stellvertretenden Dienst in Bezug auf uns, auf die Gläubigen, auf die Erlösung und die Vergebung der Schuld. Das ist das Erste. Das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren. Das Zweite, er sitzt zu Rechten Gottes. Um was geht es da? Er ist der König. Er regiert. Das sind die zwei Säulen, die zwei Dinge, nämlich Jeschua und Zerubabel. Wir haben diese Dinge im Buch Hagei gesehen, diese zwei Namen, die permanent auftauchen. Hier geht es um den Hohepriesterdienst, das hat was mit uns, mit unserer Rechtfertigung, Heiligung und Reinigung zu tun. Und hier geht es um den Dienst des Zerubabels, hier geht es um den König, sitzen und regieren. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wenn wir das nicht verstanden haben, wenn diese Grundlage nicht klar ist und nicht gelegt ist, wird schief. Und wir werden das Ziel nicht erreichen, wenn wir nicht all unsere Hoffnung auf diesen Hohepriester und auf den König der Könige gesetzt haben. Paulus spricht darüber und sagt, wenn wir auf einen anderen Grund bauen, dann werden wir Schaden leiden. 1. Korinther Kapitel 3 vielleicht noch, als nehmen wir den Vers mit hinein. 1. Korinther 3, ab Vers 9. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister, also einer, dem es anvertraut worden ist, zu bauen. Er hat die Verantwortung dafür. Als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Also es gibt welche, die haben den Grund gelegt und es gibt welche, die bauen auf diesen Grund. Und dann sagt er Folgendes. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und was ist das? Der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus? Das ist das Fundament, das ist die Grundlage, auf der alles aufgebaut ist. Das ist der Grundstein, das ist das Fundament des Verständnisses und des Glaubens und letztendlich auch unsere Rettung. So, wenn es da schief wird und wenn man auf diesem Grund auch falsch weiterbaut, sagt Paulus, oh, das wird gefährlich, Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine oder Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er durch Feuer offenbar wird. Das heißt, es wird geprüft und es wird geläutert. Und das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemands Werk bleiben wird, der darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber jemands Werk verbrennen wird, das heißt zusammenbricht, zerstört wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden durch das Feuer hindurch. Das heißt, das Werk, wenn man nicht auf dieses Fundament baut, auf sonst irgendetwas und nicht auf diese Säule, nicht auf diesen Grundstein, die Erprobung wird es zeigen und das Werk wird es zeigen und er wird Schaden daran leiden, das Werk wird Schaden daran leiden. So, es ist absolut wichtig und grundlegend, dass wir eine Ausrichtung haben bezüglich des Grundes. Paulus sagt im Korintherbrief, Jesus Christus ist der Grund. Die Grundlegung, dieser Stein, aufgebaut. Und im Epheserbrief ist doch das Gleiche. Wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das ist dieser Grundstein. Er wird in die Ecke gelegt und an dem wird alles ausgerichtet. Ist der schief, wird alles andere schief. Auch das ist nichts Neues für euch, aber das als Erinnerung nochmal. Und das Gleiche geht mal in Petrus mit mir nochmal. 1. Petrus 2. Und das führt uns gleich wieder zurück zum Haggai. 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 4. Zu ihm kommend, Sie hören noch immer blättern, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt. Erinnert ihr euch noch, wir haben vorhin Haggai gelesen, dass die Serubabel, der Siegelring, Gott hat ihn auserwählt. So, hier ist die Rede von einem Grundstein, von dem lebendigen Stein, von Menschen verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. So, von wem ist hier die Rede? Von Jesus Christus. Er ist dieser kostbare, lebendige Stein. Den hat Gott auserwählt und sagt, nur auf diesem werde ich meine Gemeinde bauen. Nur auf diesem Grundstein, woanders nicht. Und dann sagt er, lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Auf diesen lebendigen Stein, auf Christus, sollen wir aufgebaut werden. Dann geht's weiter, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet es Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind.
Ihr aber seid auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Zwei Dinge werden hier deutlich. Für die Gläubigen ist Jesus Christus was? Lebendig und kostbar. Und Grundlage zum all dem. Er bietet dieses Fundament, das nicht wackelt, das stabil ist. Für die ungläubigen Bauleute, die ihn verworfen haben, die sagen, nee. Für die ist er was? Ein Stein des Ärgernisses und ein Stein des Anstoßes. Merkt ihr, wie zwei Dinge es gibt. Für Gläubige ist Christus als Fundament, als Grundlage, Grundsteinlegung. Für sie ist es Segen, es ist Leben. Es ist kostbar, es ist lebendig. Für die anderen ist es genau das Gegenteil. Ein Ärgernis, ein Anstoß und die stürzen darüber. Und das ist nicht lebendig, es ist tot, es ist Gericht. Für die ist es Segen, für die Gläubigen, und für die Ungläubigen ist es Gericht. Und genau das ist, was wir in Hagai haben. Und der letzte Abschnitt, Hagai Kapitel 2, die Verse 20 bis 23, sprechen von diesem Gericht, nämlich für diejenigen, die diesen Eckstein verworfen haben und dass sie gerichtet werden. Die Verse vorher haben darüber gesprochen, dass wer an diesen Grundstein glaubt und es angenommen hat und darauf gebaut hat, der Segen empfängt. Hier ist die Rede vom Gericht, vom Sturz. Das ist die Botschaft des Buches Hagai. Für die Kostbarkeiten aus den Nationen, für die Gläubigen ist es die Grundsteinlegung ein Segen. Für die aus den Nationen, den Ungläubigen, ist es kein Segen, ist es Gericht. Und beides hängt mit dieser Grundsteinlegung zu tun. Beides hängt mit diesem einen Tag, an dem das geschah, hat es Auswirkungen. Diese Grundsteinlegung hat Auswirkungen für Gläubige und für Ungläubige. Und die Verse vorher haben beleuchtet, welche Folgen diese Grundsteinlegung für Gläubige hat. Segen, Frieden, Vergebung, Reinigung. Und das wird jetzt beleuchtet, welche Auswirkungen hat diese Grundsteinlegung für die Ungläubigen. Und das heißt Gericht. Das gucken wir uns gleich miteinander Schritt für Schritt ein. Also das als kurze Einleitung zu diesem Themenbereich. In diesen Versen 20 bis 23 geht es letztendlich um den Sieg und die Herrschaft Jesu Christi über alle Nationen. Es geht hier in diesen Versen um den Sieg Jesu Christi und seine Herrschaft. Hier geht es um sein Reich. Liebe Geschwister, ich möchte euch ermutigen, nicht zu schnell diese Verse in die Zukunft zu legen. Hier spricht der Prophet und prophezeit nicht etwas, was etwas passiert, wenn Jesus erst wiederkommt. Das ist nicht der Text. Was hier er sagt, ist, wenn die Grundsteinlegung gelegt worden ist, dann wird etwas passieren. Und glaubt mir, das, was da er prophezeit hat, hat vor über 2000 Jahren schon angefangen. Und das möchte ich euch zeigen. Hier spricht er nicht von dem Endgericht. Das Endgericht wird das alles vollenden und fertig machen. Hier spricht er von der Herrschaft Jesu, die dann beginnt, als er zum Siegelring gemacht wurde. Und die Frage ist, wann wurde Jesus Christus zum Siegelring gemacht? Was das überhaupt bedeutet, das gucken wir uns auch an. Wann hat Jesus Christus die Herrschaft letztlich angetreten? Nur so viel, dass es in diesem Text nicht um Serubabel geht, ist hoffentlich sehr offensichtlich. Denn was hier verheißen wird und prophezeit wird, kann man geschichtlich auf Serubabel nicht anwenden. Denn dem Serubabel wurden nicht alle Königreiche unter seine Füße getan. Serubabel hat nicht alle Feinde besiegt und durch Serubabel sind nicht alle gestürzt. Nee, überhaupt nicht. Hier geht es nicht um Serubabel. Hier geht es um eine Prophezeiung und Serubabel ist ein Typus, ein Bild, ein Vorläufer in der Linie Davids, nämlich auf Christus hin. Hier geht es um die Herrschaft, um den Sieg und die Erwählung Christi. Das gucken wir uns Schritt für Schritt miteinander an. Also,
der Sieg und die Herrschaft durch den Erwählten, durch den, der den Siegelring bekommen hat, durch den König. Das ist der Text, das ist die Botschaft, das ist die Prophetie und die Lampe, von dem Petrus spricht und sagt, oh Freunde, wir tun gut daran, wenn wir darauf achten. Darf ich euch diesen Text noch kurz lesen, bevor wir dann diese Lampe uns anschauen? Darf ich euch kurz das vorlesen? Eine Hand bleibt im Haggai. Schlagt mal 2. Petrus auf. 2. Petrus, das ist ein wichtiger Vers. 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 19. Petrus sagt Folgendes. Und so besitzen wir das prophetische Wort, somit Haggai auch. Das ist ein prophetisches Wort. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht. Welcher Tag? Und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Wisst ihr, was Petrus sagt? Ihr tut gut daran, genau zu wissen, was in den Propheten steht. Ihr tut gut daran, auf die prophetischen Worte zu achten. Wisst ihr was? Sie sind eine Lampe und sie leuchten in eine Finsternis, in eine Dunkelheit, in ein Unverständnis hinein. Bis was passiert? Sie leuchten so lange, bis ihr etwas seht. Nicht nur etwas, bis ihr jemanden seht. Nämlich wen? Den Morgenstern. Und das ist Jesus. Hier, Petrus sagt nicht, das prophetische Wort haben wir halt so lange, bis Jesus wiederkommt. Er sagt, das prophetische Wort hat ein Ziel, uns zu leuchten, bis der Morgenstern in unseren Herzen, in unserem Verstand aufleuchtet, bis wir Jesus in den Propheten entdecken. Das ist, was er sagt. Wir tun gut daran, wenn wir uns daran halten, was die Propheten reden. Und nicht sagen, ja, das gilt uns ja nicht, weil im Alten Testament da tauchen wir ja nicht auf, nur im Neuen Testament. Altes Testament, alles Israel, das gilt ja nicht uns. Das ist nicht Verheißung nicht für uns. Für Zerubabel ist das die Verheißung. Nein. Petrus spricht, und dann sagt er Vers 20, das ist so wichtig. Warum ist er so überzeugt? Indem ihr das zuerst wisst, bedenkt bitte eins, sagt er. Am Anfang gleich müssen diese Dinge klar sein. Dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Das heißt, dass keine Prophetie die Deutung deiner und eigener Sache ist. Keine kann sich sagen, also ich denke, das bedeutet das. Nee, ich glaube, das bedeutet das. Ich denke, das trifft auf die Lebenssituation und die Lebenssituation. Er sagt, die Weissagung ist keine Menschensache. Es ist nicht, der Mensch hat es nicht erfunden und der Mensch kann es auch nicht erklären. Der Mensch kann aus sich heraus es nicht deuten. Der Mensch aus sich heraus kann es nicht verstehen. Was muss passieren? Der Morgenstern muss in seinem Herzen aufleuchten. Wir lesen Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das sind berühmte Verse, natürlich die Inspiration der Schrift. Die sind absolut richtig. Aber der Zusammenhang ist der. Petrus sagt, die Schrift können wir nicht verstehen, wenn der Morgenstern nicht in unseren Herzen aufleuchtet. Den Morgenstern werden wir nicht sehen, wenn wir nicht darauf achten, was bei den Propheten in der Schrift steht. Der Heilige Geist hat die Schrift inspiriert. Und der Heilige Geist ist der in unseren Herzen diese Schrift bestätigt und zum Aufleuchten bringt. Ich habe diese Frage gestern gestellt und ich stelle sie heute auch an euch auch nochmal. Wer hat die Schrift inspiriert? Wer hat sie geschrieben? Der Heilige Geist. Wessen Geist ist der Heilige Geist? Der Christigeist. Also wenn der Christigeist die Schrift geschrieben hat, was glaubt ihr, um wen geht es in den Schriften? Um Christus. Wenn der Christigeist die Schrift geschrieben hat, dann was ist der Inhalt dessen, was er geschrieben hat? Christus. Und wenn wir die Propheten lesen und Christus darin nicht finden, haben wir sie nicht verstanden. Ich glaube, das habe ich schon 1000 Mal gesagt, gell? Entschuldigung. Zurück. Dann lasst uns Christus suchen, damit der Morgenstern aufleuchtet in unseren Herzen. damit der Morgenstern leuchtet. Also, wir gehen und starten. Ich versuche euch einen Überblick über diese vier Verse, so wie das gegliedert ist und wie das mit zusammenhängt. Wir starten Vers 20. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal an Haggai. Was bedeutet zum zweiten Mal? Zum zweiten Mal am 24. des Monats. Nicht, dass Haggai nur zwei Worte bekommen hat, nur zwei Weissagungen, sondern hier wird uns gesagt, an einem Tag bekam er zwei Weissagungen. Und an welchem Tag bekam er? Am 24. Was geschah am 24.? Nicht 12. 24.9. Das ist der 18. Dezember, also so weit ist es nicht entfernt. 24.9. Was geschah da? Die Grundsteinlegung, richtig? Da wurde das Fundament gelegt von dem Tempel. Und da geschah schon mal das Wort, aber an wen? Vers 10, Kapitel 2, Vers 10. Und am 24. des 9. Monats im zweiten Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zu Propheten Haggai, so spricht der Herr der Herrscharen, bitte doch die Priester. So, das erste Wort am 24. ist an wen gerichtet? An die Priester. Wer ist der Führende? Jeschua, der Hohepriester. Sie müssen Weisungen geben. Und das, was da uns geweissagt wird, geht ums Volk, um die Notwendigkeit ihrer Reinigung, die Notwendigkeit ihrer Heiligung, die Notwendigkeit des Friedensopfers und das allein auf der Grundlage des Tempels und dann mit der Verheißung des Segens. So, da ist Gott spricht einmal und spricht diese Linie, die hohepriesterliche Linie an. Er spricht den Hohepriesterdienst an und das ist der Bezug zu den Gläubigen. Das hat was mit dem hohepriesterlichen Dienst und der Heiligung und der Reinigung zu tun. Hier geht es um den Bau des Tempels, wenn es darum geht, um den Priester. Weil der Priester dient am Haus und im Haus und das steht im Fokus. Und jetzt ergeht zum zweiten Mal ein Wort, aber hier ist es nicht mehr an den Priester, sondern an Zerubabel. Und damit ergeht das Wort und die Prophetie an den Stellvertreter oder den Typus für den König. Hier geht es um die Königslinie. Und beides hängt mit der Grundsteinlegung. Die Grundsteinlegung hat Auswirkungen oder hat was mit dem Hohepriester zu tun und die Grundsteinlegung hat was mit dem König zu tun. Das hat Auswirkungen, das hat Konsequenzen. Sobald der Grundstein gelegt worden ist, wird das für die einen kostbar und wertvoll und lebendig sein. Und im gleichen Moment wird es für die anderen zum Anstoß, zum Ärgernis und zum Fall werden. Genau das ist das, was hier Haggai im Prinzip in kurzen Worten prophezeit, was Petrus und Paulus und alle Lehrer des Neuen Testaments lehren und predigen. Und sagen, die Propheten haben das schon lange gesagt, dass es sein wird. Die Grundsteinlegung von dem wahren Messias, von dem wahren Grundstein, hat Auswirkungen auch negativer Art. Es wird viele zum Ärgernis und viele zum Fall werden. Das habe ich jetzt nicht geplant, aber das fällt mir gerade. Ich suche schnell, bevor ich die Stelle sage. Ich glaube, das hat Zacharias. Lukas, Kapitel 1, hat Zacharias prophezeit. Kapitel 1, Vers 67. Lukas, Kapitel 1, Vers 67. Schaut mal, was er prophezeit. Also das finde ich richtig gut, wenn ihr die Bibel so blättert, weil dann weiß ich ungefähr, seid ihr schon durch, habt alles gefunden. Sobald es ruhiger wird, dann weiß ich Bescheid. Okay, kann ich schon starten mitlesen. Also Lukas 1, Vers 67. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seinen Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeiten her. Zacharias sagt, so war das. Und dann Vers 71. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Und um Barmherzigkeit zu üben
an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er mit Abraham, unserem Vater, geschworen hat, und um uns zu geben, das heißt allein aus Glauben. Und wir, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm all unsere Tage. Und du, Kind, du wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst von dem Angesicht des Herrn hingehen, seine Wege zu bereiten, um sein Volk an Kenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der er uns von Anfang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in der Finsternis und des Todesschatten sitzen, und auf unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Das Kind aber wuchs und erstärkte im Geist, und es war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Also das ist die Prophezeiung, die Zacharias spricht und sagt, das ist, was der Prophet gesagt hat. Es wird Heil geben, und es wird aus dem Hause Davids, es wird aus Glauben geschehen, all das wird gesagt. Und jetzt fehlt mir eine Stelle, und ich dachte, ich habe sie hier schon gehabt. Bitte? Zwei, genau, da kommt ja nochmal 2,34. Und dann spricht er doch, und dann wird es zum Fall werden, richtig? 2,36. Ja, das suche ich, genau. 2,34, ihr seid gut. Und Simeon segnete und sprach zu Maria, seine Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zum einem Zeichen, den widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird das Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Also das ist immer wieder, die sagen, es bezieht sich das, was im Propheten geredet ist. Und hier heißt es, er wird für viele zum Fall werden. Viele werden an ihm stoßen, viele werden sich an ihm ärgern. Das geht hier im Haggai in den letzten Versen. Ausgehend, also von dieser 24., das ist der Tag. Wir wissen, und ich hoffe, das habe ich euch vermittelt, ich hoffe, das wisst ihr noch, dieser Tag ist nicht dieser Tag, den die damals auf den irdischen Tempel gelegt haben. Das ist diesen Tag gab es, und die haben die Grundmauern da gelegt und der irdische zweite Tempel wurde gebaut. Aber all das spricht von den Tagen, wo Haggai sagt, von einer Herrlichkeit des Tempels, die das übersteigt. Er spricht von der Zukunft, er spricht von Dingen, die kommen. Und er spricht von der wahren Grundsteinlegung, wo der wahre Grundstein gelegt ist. So, dann sagt er, also an diesem Tag, er geht nochmal die Verheißung, es geht an Zerubabel. Der 24. des Monats spielt hier eine Rolle, das ist die Grundsteinlegung. Und dann sagt er, sage zu Zerubabel, den Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Kommt uns diese Formulierung bekannt vor? Die taucht schon mal auf, richtig? So, die taucht auf in Kapitel 2, in Vers 7. Da werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und werden dieses Haus mit Herrlichkeit, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Das heißt, die Erschütterung der Welt wird positive Auswirkungen haben, nämlich die Kostbarkeiten, die Gläubigen aus allen Nationen werden kommen. Jetzt spricht er wieder und sagt er, die Erschütterung wird aber nicht nur Positives hervorbringen, diese Erschütterung wird auch etwas Negatives, Anführungsstrichen, hervorbringen. Es ist nicht eine zweite Erschütterung, es ist nicht nochmal Erschütterung 1, und dann passiert was und dann kommt nochmal eine Erschütterung 2, sondern das ist die gleiche Erschütterung, von der die Rede wird. Nur wird die etwas anderes hervorbringen. Die Welt wird erschüttert und es werden aus Nationen Gläubige kommen, aber die Welt wird erschüttert und die Nationen werden gerichtet werden. Es werden viele fallen, nämlich die Königreiche und die Herrschaften und die Gewalten und die Mächte werden einstürzen. Im Prinzip können wir diese zwei Verheißungen und diese zwei Säulen hier nochmal sehen. Folgendes, die Erschütterung in Kapitel 2, Vers 7 hat den Fokus an die Priester, an Jatsudak. Es geht hier um den Bau des Tempels mit, der,
mit der Folge Segen, Frucht, Ernte, Gläubige. Das ist das eine, haben wir uns angeschaut. Diese Erschütterung wird Kostbarkeiten aus den Nationen bringen, damit das Haus gebaut werden kann. Im Fokus steht das Bauen des Hauses, des Tempels, der Gemeinde. Im Fokus steht der hohepriesterliche Dienst als Reinigung und Heiligung. Jetzt geht es darum, jetzt ist die Rede von dem König, Serubabel als Typus. Hier geht es jetzt nicht um Bau des Tempels, sondern um Bau des Reiches. Jetzt steht das Reich im Fokus. Die Grundlage für das Reich ist der Grundstein. Ist diese Grundsteinlegung bildet den Anfang und den Grundstein des Reiches, des Königs. Das hat zur Folge, dass wenn dieses Reich gegründet wird, die Grund gelegt wird für dieses Reich und es wird gebaut werden, es wird wachsen, hat das zur Folge für die Ungläubigen Gericht. Wenn dieses Reich wächst und nach Daniel wie von Hand angestoßen wird, was wird es machen? Es wird alle anderen Reiche zerstören, zermalmen. Und es wird wachsen, wachsen von kleinen, von der Größe eines Senfkorns und wird größer werden und regieren über alles. Das ist der Fokus hier. Hier geht es um den Bau des Reiches. Nicht mehr, im Fokus steht nicht mehr der Bau des Tempels, sondern die Erschütterung wird dem Bau des Reiches folgen. Durch die Erschütterung der Welt werden die Reiche, die Mächte, die Gewalten unter seine Herrschaft, nämlich unter die Herrschaft Serubabels, unter die Herrschaft des Siegelrings, unter die Herrschaft des Knechtes, unter die Herrschaft des Erwählten gebracht. Das ist, was der Text spricht. Alles wird unter seine Füße gebracht. Im Fokus steht Bau des Reiches. Das Reich wird gebaut durch den wahren König. Und das ist ebenfalls Christus. Ich hoffe, dass ihr diese Parallelen seht oder diese beiden Schwerpunkte. In dem einen geht es um den priesterlichen Dienst. In dem anderen geht es um den königlichen Dienst. In dem einen geht es um die Rettung und um die Gläubigen. In dem anderen geht es um seine Herrschaft und das Zepter und um das Gericht. Beide Dinge laufen nebeneinander und beide Dinge wollen wir miteinander entdecken. Also, ganz grob vom Inhalt. Jetzt schauen wir uns ab hier. Gehen wir Schritt für Schritt. Doch, wir gucken uns gleich die Gliederung an. Das Erste, was ich nochmal sagen möchte und in Erinnerung rufen, und ich hoffe, dass das jetzt nichts Neues mehr ist, dass Serubabel hier ein Typus auf Christus ist. Das muss ich jetzt nicht entfalten, oder? Ich denke, das ist klar. Okay, das Zweite ist, die Erschütterung von Himmel und Erde und das, was hier folgt, jetzt ist wichtig, die Erschütterung von Himmel und Erde, was sie bedeutet. Hier geht es nicht in erster Linie nochmal um das Endgericht, sondern Bezug ist, ich lese ab Vers 22 nochmal mit euch. Oder nehmen wir Vers 21 mit. Sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden stürzen. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscherin, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich zu einem Siegelring machen, den ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscherin. An welchem Tag, es ist entscheidend, an welchem Tag wird er das tun? Wann wird er das dem Serubabel oder dem Erwählten, dem Knecht geben? Was ist dieser Tag? Auf was bezieht sich dieser Tag? Man ist sehr schnell geneigt zu sagen, das ist, wenn das Ende kommt. Das ist der Tag des Herrn. Und es gibt nicht wenige, die an jenem Tag das als den Tag des Herrn deuten, der bei den Propheten ja eine große Rolle spielt, der Tag des Herrn. Und meist ist damit gemeint, der Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt und die Welt richten wird. Dieser Vers 23, ich glaube und ich bin da nicht der Einzige, an jenem Tag, spricht der Herr, werde ich das tun, bezieht sich nicht auf das Endgericht, bezieht sich auf jenen Tag, auf die Grundsteinlegung. An jenem Tag, wenn dieser Grund gelegt ist und diese Grundsteinlegung gelegt, dann mache ich dich zu einem König. Dann mache ich du, mein Knecht, den ich erwählt habe, dir werde ich alle Macht geben. An diesem Tag, wenn das passiert, werde ich das dir geben. Also das, was hier heißt, ist nicht in der Zukunft, sondern es ist schon geschehen. Wann dieser Tag passiert ist, wann die wahre Krönung stattfand, das müssen wir in Exkurs noch ein, zwei Mal miteinander anschauen. Also ich nochmal, es ist sehr, sehr wichtig zum Verständnis. Jesus wird nicht erst dann zum Siegelring gemacht, wenn alle seine Feinde unter seine Füße getan worden sind. Das ist das eine Denken, das eine System oder wie auch immer. Man sagt, Jesus jetzt ist im Himmel und da regiert er, aber auf der Erde noch nicht. Dann irgendwann mal, wenn er kommt, werden alle Feinde dieser Welt vernichtet werden und dann wird er zum König über die Erde und über Israel und über den Thron Davids sein. Versteht ihr das? Jesus, erst wenn er wiederkommt, sichtbar auf dieser Erde, dann wird er diese Herrschaft antreten. Nämlich der Gedanke ist, wenn alle Feinde weg sind, weil dann bricht nämlich in dem Verständnis das Friedensreich. Lassen wir uns einfach mal bei diesem Begriff bleiben. Friedensreich, okay? Weil dann sind ja alle Feinde weg. Darum ist ja dann Frieden. Könnt ihr mir soweit folgen? Diese Stelle, und ich möchte euch zeigen, werde ich mir Mühe geben, um euch das aufzuzeigen, dass die Bibel das nicht lehrt. Die Bibel sagt Folgendes. Jesus ist mit der Grundsteinlegung zum Siegelring und zum König aller Könige und Herrscher aller Herrscher gemacht worden. Ihm ist alle Macht gegeben. Und er herrscht, bis er alle Feinde unter seine Füße gebracht hat. Er wird nicht herrschen, wenn alle Feinde weg sind, sondern die Herrschaft ist, alle Feinde unter seine Füße zu bringen. Das ist seine Herrschaft. Das ist seine Aufgabe. Darum hat er den Siegelring gekriegt, weil er die Autorität und die Vollmacht hat, das zu tun, alle Feinde zu beseitigen. Wann hat er sich als würdig erwiesen, dieses Gericht auszuüben? Wann hat er sich als würdig erwiesen, diese Herrschaft anzutreten? Wann wurde deutlich, dass er alle Feinde letztendlich besiegt hat? Seine Auferstehung, sein Sterben und ein Sieg über Sünde, Tod und Teufel und seine Auferstehung. Da hat Gott ihn bestätigt als seinen Sohn, als König der Könige, hat ihn gesalbt und zu Rechten Gottes gesetzt und ihm alle Macht gegeben, damit er sie jetzt ausübt. Ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Jesus wurde zum Siegerin gemacht, die Herrschaft wurde ihm gegeben, damit er die Feinde unter seine Füße bringt. Er wartet nicht, bis seine Feinde unter seinen Füßen gebracht worden sind und dann sagt Gott, okay Jesus, jetzt darfst du kommen und regieren. Das wird Zeit in Anspruch nehmen, ich werde sie mir nehmen, um das wieder aus dem ganzen Kontext der Bibel uns vor Augen zu malen. Jetzt möchte ich den Aufbau heute noch in den letzten Minuten uns den Aufbau von diesem Abschnitt nochmal vor Augen führen. Also, es geht um die Herrschaft Jesu, dass Gott ihn salbt, dass Gott ihn beruft, dass Gott ihm diese Herrschaft übergibt. Es geht um seinen Sieg und um seine Herrschaft. Vers 20 zeigt uns also, dass diese Weisung von Gott kommt. Es zeigt uns, dass Gott, Vers 21, dass Gott speziell Zerubabel anspricht. Das heißt, hier steht das Königtum und die Herrschaft im Fokus. Als Überschrift können wir in Vers 21 setzen, Gott sagt, ich werde Himmel und Erde erschüttern. Es wird ein erschütterndes Ereignis geben. Über dieses erschütternde Ereignis haben wir gesprochen, wie als wir das erste Mal diesen Begriff hatten, was dieses erschütternde Ereignis war, bis wirklich buchstäblich der ganze Kosmos ins Wanken kam. Himmel und Erde, Himmel verfinstert hat, die Erde erschüttert wurde, so dass der Tempel so durchgeschüttet worden, dass der Vorhang in zwei gerissen wird. Die Erschütterung der Erde und des Kosmos ist geschehen. Jesus ist durch den Himmel hindurchgegangen. Der Vorhang ist zerrissen. Also das ist geschehen, das haben wir gesehen. Und so, die Erschütterung als Überschrift, Himmel und Erde werden erschüttern. Und dann die Folge folgendes, heißt Gott, dass jedes System und jede Gewalt und jede Macht und jeder, der sich ihm widersetzt, stürzen wird. Das ist, was hier uns gleich gesagt wird. Und zwar in den Vers 22 gibt es einen Parallelismus, können wir so sagen, einen literarischen Aufbau. Und ich möchte ihn kurz vor Augen führen. Erstens, es wird uns gesagt, dass alle politischen Welt- und wirtschaftlichen Reiche zusammenbrechen werden. Die werden nicht überstehen. Jesus wird sie besiegen. Zweitens wird uns gesagt, dass alle militärischen Reiche zusammenbrechen werden. Und dann drittens wird uns gesagt, wie sie zusammenbrechen werden. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir dieses prophetisches Wort haben und diese Leuchte haben, dann werden wir das, was heute in der Welt passiert, mit anderen Augen sehen. Dann werden wir das nicht als Katastrophen und als etwas sehen und sagen, oh Mann, wo ist Jesus, wo ist die Herrschaft? Du kannst doch nicht sagen, Jesus regiert inmitten all dieser Katastrophen. Wenn wir das verstanden haben, was hier Haggai sagt, dann werden wir sehen, ja genau das tut er. Das ist seine Herrschaft. Er übt sie aus. Interessant ist, dass er hoch ansetzt und durchgeht bis zum Mann. Schauen wir mal das uns nochmal gemeinsam an, Vers 22. Und ich werde die Throne der Königreiche umstürzen. Die Throne der Königreiche. Was ist damit gemeint? Herrschaften und Gewalten. Die Regierenden, die Könige, die Machthaber. Er wird sie stürzen. Egal wie sie heißen. Ich sage so, angefangen von Nebukadnezar. Ich weiß nicht, wo soll ich geschichtlich einhaken? Napoleon? Hitler? Stalin? Gaddafi? Wie auch immer sie alle hießen. Um jetzt nicht arg politisch zu werden, werde ich jetzt nicht weitermachen. Sonst kriege ich auch noch eine Anklage. Er ist der König über alle Königreiche. Er setzt ein und er setzt ab. Kein Reich, und er sagt, ich werde alle Königreiche, die Throne aller Königreiche, werde ich umstürzen. Was das bedeutet, jetzt kommt die Parallele, ein Parallelismus. Heißt das, und die Macht der Königreiche der Nation vernichten. Königreiche, Throne und Königreiche stürzen. Die Macht der Königreiche und der Nationen vernichten. Hier geht es um die politischen und wirtschaftlichen Reiche. Das, was wir beispielhaft in Daniel haben, die verschiedenen Reiche. Und wie sie alle vergehen. Aber das eine Reich, das ewige Reich, wird gebaut, 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 wird wächst, wächst, wächst und bleibt bis in Ewigkeit. Alle anderen Reiche werden vergehen. Das ist, was uns hier verheißen wird. Das Königreich von Jesus, das Reich der Himmel, das ewige, das geistliche Reich, das, wovon Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das wird bestehen, das kann niemand vernichten, das kann niemand auslöschen, das kann niemand zerstören. Das ist ein ewiges Reich. Alle anderen Reiche werden vergehen. Also alle politischen und alle wirtschaftlichen Reiche, die wird er zerstören. Wer wird das tun? Der Herr der Herrscharen. Wer das ist, wissen wir. Der Herr der Herrscharen, er wird sie zerstören. Die zweite Parallele ist folgendes, das ist der zweite Teil in diesem Vers. Also Königreiche und Throne und Königreiche umstürzen und vernichten. Und jetzt kommt, und ich werde Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen. Und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Das ist die zweite Parallele. Streitwagen und die Streitwagen führen, ihre Fahrer, und dann Pferde und die auf den Pferden sitzen, die Reiter. Das sind die militärischen Mächte. Auch wiederum, es beginnt oben bei den Chefs, wie nennt man das? Nicht die ausführende Gewalt, sondern diese gesetzgebende Gewalt zuerst. Es gibt noch so schöne Begriffe. Ihr wisst, was ich meine, gell? Die Legislative und die Exekutive. Mann, dass dich sowas weiß, keine Ahnung. Also es beginnt bei denen, die oben die Entscheidung treffen, die sagen, okay, das machen wir hier, das Reich brauchen wir, das Land brauchen wir, da ist Öl, da sind Ressourcen, keine Ahnung. Das beginnt da. Gott regiert über die und er stürzt auch die. Und dann geht es auch über die Ausführenden, die auf den Pferden reiten, die auf den Wagen. Das heißt, im Prinzip dann, ich war Zivildienstleistender, ich war nicht beim Bund, aber da gibt es, glaube ich, Infanterie, kein Mann, ihr wisst, was ich meine. Da gibt es verschiedene Abteilungen, da beginnen auch die Panzer und die Wagen und dann kommen die Motorradfahrer und dann kommt das Fußvolk. So, ja. So, da gibt's, und im Prinzip beginnt er und sagt, bei den Größten, bei den die das Sagen haben, und dann geht er runter, bis zu dem Letzten, bis zu einem Menschen, bis zu einem Mann, der das Gewehr in der Hand und dagegen kämpft. Alle werden stürzen, nur nebenbei. Das ist Aufbau der Offenbarung unter anderem. Die Offenbarung zeigt ebenfalls, wie Jesus Christus über alle Mächte siegen wird. Und er beginnt, er zeigt auf beim Teufel selbst, dann bei den Tieren, die kommen aus dem Meer und aus der Erde, und bei den Menschen dann die Tiere anbeten. Genau das Gleiche. Und alle werden gerichtet werden. Das ist die Parallele übrigens zu diesem knappen, sehr kompakten Vers. Aber die mächtigen Gewalten stürzen, die militärische Macht wird gestürzt. Und jetzt schaut mal, wie werden sie fallen? In Vers 22, am Ende heißt das, wie? Jeder fällt durch das Schwert des anderen. Was meint damit? Das ist die Art und Weise, wie der Herr der Herrscharen das Gericht übt über die Königreiche, über die wirtschaftlichen, politischen und die militärischen Reiche. Wie macht er das? Das, was wir als Katastrophen sehen und denken, ja, wo ist das alles? Wie werden sie zerstört? Indem sie sich gegenseitig zerstören. Das ist Gericht. Das ist das Gericht Gottes an dieser Welt. Ich will euch mit zwei Bibelstellen, eine aus dem Neuen, eine aus dem Alten, die beiden Zeugen holen. Und wir beginnen, lass uns mit dem Neuen Testament beginnen, Matthäus Kapitel 24. Matthäus 24, ab Vers 6. Das ist ja die berühmte Endzeitrede, die Jesus gehalten hat. Ich lese vielleicht ab Vers 5. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Es muss geschehen. Es ist notwendig, dass diese Dinge passieren. Aber es ist noch nicht das Ende. Freunde, es ist nicht das Ende. Was mir manche für das Ende halten. Was glaubt ihr, wie viele Christen gedacht haben, weil nach dem Ersten Weltkrieg, das war's jetzt. Schlimmer geht's nicht. Und dann kam noch einer und er sagt, jetzt, spätestens jetzt. Und der Antichrist wurde absolut sichtbar. Und? So, das ist noch nicht das Ende. Und jetzt Vers 7. Denn es werden sich Nationen gegen Nationen erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Das ist vor dem Endgericht, vor dem Ende heißt es,
Königreiche gegen Königreiche, Nationen gegen Nationen. Das ist, was der Hagar hier sagt. Sie werden stürzen und sie werden alle umstürzen und sie werden vernichtet werden und sie werden sinken und sie werden fallen. Wie? Sie werden sich gegenseitig umbringen. Gott wird es machen. Gott wird es zulassen. Er wird ihr Sinn so verstocken, dass sie sich gegenseitig richten. Das, was wir sehen, ist Gericht. Gott gibt den Menschen, der ihn als den Schöpfer verworfen hat, ihn als den Erlöser verworfen hat, ihn nicht anbetet. Gott gibt ihn in den verstockten Sinn seines Herzens, damit er das tut, was ihm gefällt. Und was ist die Folge? Er zerstört sich selbst in aller ihrer Unreinheit, geben sie ihre Leiber dahin und schänden sie sich und erben und bekommen den Lohn dafür. Und sie zerstören sich gegenseitig in ihrer Habsucht, in ihrer Begierde. Was sagt Jakobus? Woher kommt Mord? Und all das. Woher kommt das? Aus dem Herzen. Und darum töten sie sich gegenseitig. Freunde, das ist Gericht Gottes an den Menschen, an den Ungläubigen. Sie haben ihn verworfen, sie wollen an ihn nicht glauben. Gott gibt sie dahin und sie zerstören sich selbst. Ich will nochmal sagen, wenn wir unsere Augen auftun, sehen wir, dass wir mitten in dem Gerichtshandeln Gottes sind. Das Endgericht ist die Spitze, der Höhepunkt von all diesem. Da wird der letzte Feind besiegt. Das ist der Tod. Geht man in Jesaja 19. Jesaja 19, ab Vers 1. Sieh, der Herr fährt auf einem schnellen, auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Da beben die Götzen Ägyptens vor ihm und das Herz Ägypters schmilzt an seinem Inneren. Gott kommt zum Gericht oder Gott übt Gericht an Ägypten aus. Wie macht er das? Schaut mal Vers 2. Und ich will Ägypten gegen Ägypten aufstacheln, dass sie kämpfen werden, jeder gegen seinen Bruder und jeder gegen seinen Nächsten, Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Gott kommt und übt Gericht an Ägypten. Er übt Gericht an denen, die sein Volk in der Sklaverei hält oder hielt. An denen, die Götzendienst betreiben, an denen, die an den Gott der Sonne und des Nils und des Wassers und der Ernte und der Fruchtbarkeit und alle Götzen geglaubt haben, nur nicht an den wahren Gott. Und Gott übt Gericht. Wie? Er lässt sie gegeneinander los. Das ist Gericht. Dieses Bild taucht übrigens nebenbei immer wieder auf, als Abraham Lot zurückgeholt hat. Waren ja auch nicht viele, gell? Nein, die haben zwar viel Lärm gemacht, aber wie sind diese Könige umgekommen? Dann heißt es immer wieder, und Gott schafft eine Verirrung und Verwirrung und dann bringen sie sich gegenseitig um, weil sie denken, der Nachbar oder der Kollege oder der Mitstreiter ist ein Feind. Das taucht immer und immer wieder im Neuen Testament auf. Babylon besiegt, nimmt Israel in Gefangenschaft und Gott übt Gericht an Israel durch Babylon. Und wer übt Gericht an Babylon? Die Medo-Persien. Und wer übt Gericht an Medo-Persien? Die Griechen. Und wer übt Gericht an Griechenland? Die Römer. Und wer regiert über all diesen Dingen? Der Knecht Gottes, der Siegelring. Warum sage ich das? Bevor wir in die einzelnen Exkurse gehen und uns diese Herrschaft von dem Kontext der Bibel uns miteinander anschauen, das ist wichtig, das ist unsere Ausgangssituation. Das ist die Leuchte in einer finsteren, dunklen Zeit. Das ist die Leuchte, das prophetische Wort, das wir haben und auf das wir achten sollen. Wir tun gut daran, das nicht zu vergessen, wenn wir nicht sehen, dass der Morgenstern oder wenn der Morgenstern in unserem Herz nicht aufleuchtet und wir nicht sehen, dass er regiert, dann haben wir keine Hoffnung.
Das sind wir bei jeder Welle und bei jeder politischen Lage und bei jeder Unruhe und bei jeder Katastrophe fallen wir aus allen Wolken und klettern in unsere Bunker und horten Dosen und was weiß ich. Und fragen, wo ist Gott? Wo ist Jesus? Und sehen nicht, dass er regiert. In dem Fall Gericht übt. In dem Fall Gericht übt. Freunde, ich möchte, dass es uns klar sind, es gibt zwei Dinge. Der Eckstein ist für die Gläubigen kostbar, herrlich, lebendig. Er bringt Segen, Frucht, Leben. Zu gleicher Zeit ist es für die Ungläubigen Anstoß, Fall, Gericht, Ärgernis. Zu gleicher Zeit. Der gleiche Stein zu gleicher Zeit. Nicht zuerst dann, dann das zu gleicher Zeit. Und wenn wir das nicht beachten, dann kommen wir durcheinander in dem prophetischen Wort. Dann sind wir gezwungen, Zeiten hineinzuschieben, und die Bibel nicht macht. Da sind wir gefordert, etwas alles in die Zukunft zu schieben und denken, irgendwann mal wird eine Katastrophe losbrechen. Gut, dass wir nicht dabei sind. Hoffentlich sind wir da nicht dabei. So, diese Hoffnung beruht auf eine persönlichen Angst, nicht in die Versuchung zu kommen und in diese Katastrophen zu kommen, und weniger auf der Basis, auf der Grundlage der Schrift. So, unser Text also richtet unseren Augenblick, also richtet unser Blick auf Zerubabel. Es richtet uns auf den Blick, dass mit der Grundsteinlegung die Herrschaft angetreten worden ist. Das ist im Fokus. Was unser Text noch bringen wird, und ich sage euch nur die Themen, über die wir sprechen werden. Wir werden uns um das zu entfalten, um das zu verstehen, werden wir uns mit dem Thema des Knechtes beschäftigen müssen. Denn er spricht, du bist mein Knecht. Was ist mit diesem ganzen Begriff Knecht verbunden? Zweitens, wir werden uns anschauen, was hat es mit diesem Siegelring zu tun? Das werden wir uns anschauen. Und zum Schluss, drittens, werden wir den größten Batzen und den größten Knochen und die schwerste Nahrung zu uns nehmen. Und nämlich, wir müssen uns darüber fragen, was bedeutet, ich habe dich erwählt. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Und dann sagte ich, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Darf ich nicht. Der Text spricht darüber, wir müssen darüber reden. Ich weiß, dass die Brüder haben mich auch darauf angesprochen, dass es auch viele Fragen auch im Hintergrund unserer Situation und in Bezug auf das, was ich lehre und den Unruhen, dass auch die Frage nach der Erwählung ist und da Fragen sind. Und ich denke, das ist vielleicht ein guter Abschluss des Buches Haggai. Wir werden uns mit dem Thema der Erwählung da auseinandersetzen. Ich werde sie entfalten und in unserem Kontext von Haggai uns vor allem auslegen. Und dann denke ich, als Abschluss noch Raum geben für Fragen. Wenn ihr diesbezüglich noch Fragen habt, dann können wir sie dann besprechen und dann ist es fertig. Also das erwartet uns. Das heißt, wir gucken uns an, was diese Herrschaft bedeutet, indem wir uns den Knecht anschauen, indem wir uns den Siegelring anschauen und indem wir uns die Erwählung dieses Knechtes uns anschauen. Okay? Das ist die Zielgerade. Also nicht wenig. Es sind schon viele Hürden, da müssen wir gucken, da müssen wir drüber. Okay, also die Einleitung für diesen Abschnitt. Ich hoffe, ich konnte ihn einigermaßen da hineinnehmen. Ich will noch beten. Wir stehen auf. Und auf dieser Zielgerade und mit diesen Themen, doch mit diesen schwierigen Themen, und die aber grundlegend sind, die uns auf das richtige Ziel hinführen und zeigen, welches Ziel wir zu erreichen haben, die sind grundlegend. Wollen wir uns damit beschäftigen? Ich möchte mich damit beschäftigen und ich bitte dich um Gnade, ich bitte dich um Weisheit, ich bitte dich um deinen Geist, der in uns wirkt, der uns führt da hinein und uns lehrt in diesen Dingen, Jesus Christus, nicht um irgendwelche Streitigkeiten oder sonst hervorzubringen, sondern um dein Licht zu sehen, um den Morgenstern zu sehen, damit in unseren Herzen aufgeht. Um deinen Segen, Jesus, wirklich, ich bitte dich um deinen Segen für diese letzte Etappe. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend.